Wer von der Beschäftigung mit der griechischen Mythologie zu der mit der römischen übergeht, dem kann es lange nicht verborgen bleiben, dass er es nicht allein mit einer ganz anderen, sondern auch in mehr als einer Hinsicht viel weniger günstigen Aufgabe zu tun hat. Zunächst kann von einer eigentümlichen römischen Mythologie, das heißt von einer solchen, die auf älteren italischen Traditionen beruhte, überhaupt nur in einem gewissen Sinne die Rede sein, sofern man nämlich bei diesem Worte auch wohl an die polytheistischen Göttersysteme überhaupt, nicht an einen durch Sage und Dichtung, soweit wie die griechische, indische, persische, deutsche und skandinavische Mythologie ausgeführten Komplex von Bildern und bildlichen Erzählungen denkt. Die älteste Grundlage dieses römischen und italischen Götterglaubens ist ohne Zweifel dieselbe einfache Naturreligion gewesen, deren Grundzüge wir bei allen Völkern des indogermanischen Sprachstamms wiederfinden. Aber sowohl die ursprüngliche Gemütsrichtung, wie sie die Geschichte eines jeden Volkes bedingt, als die äußeren Umstände derselben, müssen bei der Bevölkerung des alten Italiens wesentlich andere gewesen sein, als namentlich bei ihren nächsten Anverwandten, den Griechen. Bei diesen war eine sehr erregbare Sinnlichkeit und eine ebenso lebhafte Einbildungskraft die vorherrschende Anlage, ein natürlicher Zug zum Schönen und zum Bedeutsamen, welcher ihrer religiösen Vorstellungen zu einer ebenso reichhaltigen als in ästhetischer Hinsicht vollendeten Mythologie und zu einem entsprechenden Gottesdienste angeleitet hat. Auch sind sie in ihrem vielgestaltigen, recht in die Mitte des Völkerverkehres auf dem mittelländischen Meere hineingeschobenen Lande sehr früh in Verbindungen, Kämpfe und Abenteuer verwickelt worden, die ihrem beweglichen Wesen entsprechend auch ihre Vorstellungen und Erinnerungen mit vielen neuen Bildern und Tatsachen befruchtet haben. Die italischen Altvorderen der Römer dagegen sind, so viel wir wissen, von jeher weit weniger beweglich, in ihren Ansiedelungen und Gewöhnungen weit beharrlicher gewesen, offenbar weil sie ernsteren und beharrlicheren Sinnes und von einer Gemütsart waren, welche sie mehr zur Beobachtung und Bewältigung der realen Lebensverhältnisse als zu einer idealen Auffassung derselben antrieb. Daher wir sie auch in allen Sachen des Glaubens weit mehr zum Kultus und zur Religiosität als zur Mythologie und zur Ästhetik aufgelegt finden. Ich verstehe dabei dieses uns von den Römern überlieferte Wort Religion und Religiosität in demselben Sinne, in welchem es auch die alten Schriftsteller gewöhnlich gebrauchen, in dem Sinne einer strengen Gewissenhaftigkeit und peinlich genauen Ausübung heiliger Gebräuche, durch welche man sich der Gunst oder des Rates der Götter zu versichern glaubte, ohne dass man sich deshalb um das Wesen und die Natur dieser Götter viel mehr als, soweit es die praktischen Lebensbedürfnisse mit sich brachten, bekümmerte. Vielmehr, es liegt in der natürlichen Art einer solchen Frömmigkeit, dass man die Namen, das Geschlecht, die persönlichen Eigenschaften der Götter lieber im Unklaren ließ, als in deren Bestimmung, also in der Individualisierung der Götter zu weit ging. Dieses musste von selbst zu einem sehr ins Einzelne ausgebildeten, aber immer streng ritualen Gottesdienste führen, zu vielen genau formulierten Opfern, Gebeten und Sühnungen, vielen Arten der künstlichen Divination samt anderen Observanzen und Zeremonien des öffentlichen und privaten Lebens. Aber einer mythologischen Entwicklung konnte eine solche Religiosität unmöglich förderlich sein, wie sich der italische Götterglaube denn offenbar in dieser Hinsicht von den einfachen Bildern und Gedanken jener ältesten Naturreligion, die wir als Gemeingut der Völker des indogermanischen Sprachstamms annehmen dürfen, weit weniger entfernt hatte als der der Griechen. Es kommt hinzu, dass auch das Leben der italischen Bevölkerung, soweit wir nach ihrer Religion und nach anderen Merkmalen darüber urteilen können, weit länger ein einfaches, Zurückgezogenes und Kontinentales geblieben ist. Ein Leben in den inneren Bergen und Tälern des mittleren Italiens, wo diese Völker meist mit Viehzucht, Ackerbau und Weinbau beschäftigt waren und mehr in offenen Weilern, Dörfern und einzelnen Gehöften lebten als in Städten. Namentlich können sie weder die Wunder noch die Abenteuer des Meeres gekannt haben, da in dieser Hinsicht selbst das römische Göttersystem bis zur Einführung der griechischen Götter merkwürdig lückenhaft geblieben ist. Ebenso wenig aber auch einen lebhafteren Handelsverkehr und so manche Erfindungen und Früchte der Zivilisation, welche ihnen erst durch den Verkehr mit Etruskern und Griechen zugeführt worden sind. Auch darf man bei einer solchen religiösen Gemütsrichtung ein vorzügliches Gewicht des geistlichen und priesterlichen Standes annehmen, welcher dieses Volk in der strengen Zucht vieler gottesdienstlicher Übungen und Beobachtungen auf den späteren welthistorischen Beruf des römischen Staates und des römischen Rechtes vorbereitet haben wird. Selbst die vielen Kriege, von denen wir hören und welche wir wegen der allgemeinen Verehrung des Mars annehmen müssen, können dieses große Gewicht des priesterlichen Standes nicht gebrochen haben, da wir noch in der geschichtlichen Zeit in verschiedenen Gegenden und namentlich in der sabinischen Vorzeit Roms die deutlichen Merkmale davon wiederfinden. Es fehlte an einem nationalen Epos. Eben deshalb dürfen wir unmöglich ein nationales Epos in dem alten Italien annehmen, wie man es hin und wieder wohl angenommen, aber bei reiflicher Überlegung doch allgemein wieder aufgegeben hat. Schon die große Dürftigkeit der römischen Mythologie kann zum Beweise dienen, dass es ein solches Epos nie gegeben hat. Wo ist hier die Spur einer eigentümlichen Sagenbildung und Sagenpoesie im Sinne der Ilias und Odyssee? Wo die Spur einer Kosmogonie im Sinne der Hesiodischen oder der Edda? Da es doch an alten Kriegen und Eroberungen, also an Anlässen, wenigstens zu einer italischen Ilias nicht gefehlt hat, und der Gottesdienst des Janus deutlich lehrt, dass die religiöse Vorstellung sich mit kosmogonischen Fragen allerdings beschäftigt hat. Nicht einmal Helden im epischen Sinne des Wortes scheint das alte Italien gekannt zu haben, sondern höchstens streitende Genien des Lichts, geheimnisvoll wirkende Dämonen des stillen Waldgeheimnisses und wohltätige alte Könige, welche wie Saturnus und Faunus in der frommen Urzeit regierten, dann aber ein für allemal in die Unsichtbarkeit der Berge oder der Flüsse entrückt wurden. Da hingegen die wirklich epischen Gestalten und Namen, Herkules und die Kastoren, Ulysses und Diomedes und der fromme Aeneas durchweg von den Griechen entlehnt sind. Man könnte sagen, dass in dem früheren italischen Altertum vielleicht manches derart vorhanden gewesen sein möchte, was später aus Mangel an Literatur und infolge frühzeitigen Verlustes der nationalen Freiheit wieder verloren gegangen sei. Aber sollten wirklich Cato und Varro, die eifrigen und patriotischen Forscher, sollte Virgil, dem so viel daran lag, ein nationales Heldengedicht für Rom und Latium zu schaffen, trotz alles Suchens nur so wenig gefunden haben, wenn früher bedeutend mehr vorhanden gewesen wäre? Ich möchte den alten Bewohnern Italiens deshalb keineswegs jede Anlage zur Poesie und volkstümlichen Tradition absprechen. Auch bei ihren nationalen Festen und Versammlungen mag manches alte Wort von Mund zu Mund gegangen, in ihren Heiligtümern manches Denkmal der Vorzeit gepflegt, beim festlichen Mahle und bei allen heiteren Veranlassungen manches Lied gesungen sein. Wo wäre ein Volk ganz ohne Lieder und ohne Sagen? Nur werden diese immer weit mehr geschichtlichen oder idyllischen und märchenhaften Inhalts gewesen sein als epischen, das heißt eines solchen, wo Götter und Helden die handelnden Personen sind. und vollends an einer Entwicklung des weltlichen Gesanges im Ganzen und Großen, wie sie bei den Griechen frühzeitig eingetreten ist, wozu ganz vornehmlich eine Emanzipation der Dichtung von dem Einflusse der Priester und der positiven Religion erfordert wird, an solchen Aöden, wie sie uns in den homerischen Gedichten entgegentreten, ist ganz gewiss nicht zu denken. Vielmehr weiß die Vorzeit Italiens nur von singenden Faunen und Nymphen, orakelnden Propheten und zaubernden Frauen zu erzählen, und die lateinische Sprache hat kein eigenes Wort für Gedicht und Dichter in dem Sinne, wie es jene griechischen Professionisten des weltlichen Gesanges gewesen sind. Auch ist es charakteristisch genug, dass die römischen Kamenen, in denen die späteren römischen Dichter die griechischen Musen wiedererkennen wollten, nach der älteren Volkssage wohl den alten Priesterkönig Numa zu seinem Werke begeisterten, aber keinen italischen Orpheus, keinen Museus. Und in einer anderen Wendung, dass nach sabinischer Sage die Laren dem berühmten Augur Athanavius, da er als Knabe in einem Weinberge eingeschlafen war, die Erfindung seiner Kunst eingaben, damit er ein verlorenes Stück seiner Herde wiederfinde, während nach griechischer Sage Dionysus dem Äskilos in gleicher Lage die Tragödiendichtung eingab. Ebenso wenig wusste das alte Italien von einem kunstreichen Metrum und von kunstreicher Instrumentalmusik, womit der epische Gesang hätte begleitet werden können. Sondern alles ist schlicht und einfach und kunstlos geblieben, und vollends bei allen öffentlichen Funktionen der Religion hat immer nur die priesterliche Formel und das liturgische Gebet gegolten, nicht die bewegtere Gemütsstimmung des festlichen Gesanges, den die Römer erst von den Griechen lernten. Überall sind die Wunder der Natur und des Lebens wohl ein Anlass zu Opfern und Weissagungen, in denen der Priester und Seher sie zum Frommen des gemeinen Wesens technisch und praktisch ausbeutet. Aber nirgends begegnet man jenem poetischen Drange des Herzens und der Einbildungskraft, welcher in die Anschauung und das Gefühl für diese Wunder versenkt, Religion und Geschichte mit den idealen Gestalten der Dichtung belebt hätte. Die stammverwandten Völker des alten Italiens. Wie dem nun sei, jedenfalls müssen wir uns auf alle Weise bemühen, unsere Aufgabe nicht bloß als eine römische, sondern als eine allgemein italische aufzufassen. Das heißt, aus den engen Grenzen der Stadt Rom und der römischen Stadtchronik herauszukommen und das freie Feld und jene Berge und Landschaften zu gewinnen, zwischen denen ihre latinischen und sabinischen Altvorderen ihre religiösen Vorstellungen empfangen und ausgebildet haben. Freilich ist uns auch dieses viel schwerer gemacht als in Griechenland, wo die vielstimmige Überlieferung der verschiedenen Stämme, Städte und Landschaften auch die Darstellung und Belebung der Mythologie außerordentlich erleichtert, ja der Stoff des örtlich mannigfaltigen sich einem eher zu reichlich als zu spärlich darbietet. Da hingegen in Italien Rom nicht allein allen übrigen Völkern und Staaten gegenüber das Feld behauptet hat, sondern auch in ihrer aller Namen, und zwar immer auf echt römische Weise, das heißt in der Sprache des Siegers und Beherrschers das Wort führt. Indessen ist es doch auch so, namentlich mit Hilfe der monumentalen Überlieferungen und der ausgezeichneten linguistischen und antiquarischen Untersuchungen, zu welchen diese Reste neuerdings Veranlassung gegeben haben, noch immer möglich, von den meisten Göttern des einheimischen römischen Glaubens ihren Ursprung und ihre Ausbreitung bei jenen Stammenvölkern nachzuweisen. Auf welchem Wege also das Römische aufhört, etwas bloß Römisches zu sein, vielmehr als der fortlebende Trieb eines älteren Volkstums erscheint, welches wir sogar in vielen Fällen noch weiter, nämlich bis zu seiner organischen Verzweigung mit dem Glauben und der Sprache der anderen verwandten Völker verfolgen können. Umso notwendiger ist es gleich hier, den ganzen geografischen und ethnografischen Komplex dieser altitalischen, den Römern näher oder entfernter verwandten Bevölkerung ins Auge zu fassen. Ihre nächsten Verwandten waren bekanntlich die Latiner, von welchen die Römer ihre Sprache bekommen haben und mit denen sie auch die meisten Götter und Sagen gemein hatten, daher wir oft auf sie zurückkommen werden. Hier sei nur bemerkt, dass sie selbst als Volk sich von sogenannten Aboriginern, das heißt mythischen Ursprungsmenschen, ableiteten, die in der Gegend von Reate ansässig gewesen und von dort durch die Sabiner vertrieben sein sollen, worauf sie sich am Anio abwärts nach Tibur und Latium gezogen und hier die ältere Bevölkerung der Sikeler vertrieben haben wollten, welche letztere von Italien nach Sizilien übersiedelnd dieser Insel den Namen gab. Seitdem bewohnten die Latiner das nach ihnen benannte Latium in vielen meist verbündeten Städten, welche früher in Alba Longa, später in Rom ihre Hauptstadt, im Jupiter Latia ihren Bundesgott verehrten und einen eigentümlichen, von den übrigen italischen Stammsprachen verschiedenen Dialekt redeten, denselben, welcher später durch die Macht und Bildung der Römer zur lateinischen Literatursprache geworden ist. Die südlichen Nachbarn der Latiner waren die Volsker, die Verwandten und Nachbarn der Aurunker und Ausoner, welche letztere den älteren Griechen am besten bekannt waren. Das eigentümlichste Kernvolk der Mitte waren dagegen die Sabiner, welche zunächst den Latinern am meisten Einfluss auf den Glauben und die Sitte der Römer ausgeübt haben. Für ihren ältesten Wohnsitz galt die Hochebene von Amiternum am oberen Lauf des Aternus, wo der göttliche Sancus ihr erster König gewesen war und sein Sohn Sabus, nach welchem sich der Stamm nannte, sie zuerst den Acker bauen und die Rebe pflanzen gelehrt hatte. Viele kleinere Völker sind von derselben Gegend ausgegangen, die Picenter, indem sie über das Hochgebirge an das Adriatische Meer von Ancona bis Hadria rückten, die Vestiner und Marrukiner, welche sich zu beiden Seiten des untern Aternus an demselben Meere ausgebreitet hatten, die Peligner, welche sich in der schönen Ebene von Corfinium behaupteten, endlich die tapferen Maser, welche sich rings um den Fucinersee angesiedelt hatten. Der alte Hauptstamm der Sabiner aber hatte sich im Laufe der Jahre immer weiter nach Westen bis in die Gegend von Rom hinabgezogen, indem sie von Amiternum aus sich zunächst der Gegend von Reate bemächtigten und darauf den Latinern nachrückend bis an den oberen Anio und den Tiber vordrangen, wo sie in Cures, der zweiten Metropole Roms, einen neuen Mittelpunkt ihres Stammeslebens gewonnen hatten. Nördlich von den Sabinern war der Apennin und seine Abhänge nach beiden Seiten von den Umbrern bewohnt, deren Gebiet bis nach Ariminum und an den Rubikon reichte und durch den oberen Lauf des Tiber bei Perugia und Cortona von Etrurien geschieden wurden. Einst hatten sie auch Cortona und einen großen Teil von Etrurien besessen. Ja, es waren auch nach ihrem Abzuge aus diesem Lande große Haufen von ihnen als abhängige Bevölkerung zurückgeblieben, so dass von ihnen die häufigen Spuren eines altitalischen Stammlebens abgeleitet werden dürfen, welche sich unter den sonst nicht zu der indigenen Bevölkerung Italiens gehörigen Etruskern nachweisen lassen. Bei den römischen Geschichtsschreibern galten die Umbra für das älteste Volk von Italien. Jedenfalls mögen sie als nördlichstes Glied seiner Kernbevölkerung auch ihre Sitze und die angestammte Art am längsten behauptet haben. Südlich von den Sabinern und jenen kleineren Stämmen sabinischer Abkunft wohnten die ihnen gleichfalls verwandten Samniter ein mächtiges Volk, welches in vier Kantone geteilt das zentrale Hochland des südlichen Italiens innehatte und von dort sowohl Apulien als Kampanien bedrohte. Von ihnen sind wir westlich die Kampaner, südlich die Lucaner ausgegangen, von dessen zuletzt die Bruttier, die drei südlichsten Zweige dieser italischen Stammbevölkerung, welche die in diesen Gegenden angesiedelten Etrusker und Griechen unterwarfen, aber dafür auch auf die ausländische Sitte und Bildung am meisten eingingen. Dass diese Völker alle, von örtlicher und Stammeszersplitterung abgesehen, in den Grundzügen dieselbe Sprache, denselben Glauben, dieselben Sitten hatten, diese Erkenntnis ist eines der wichtigsten Resultate der neueren Sprach- und Altertumsforschung, welche die Kunst der Linguistik, eine der anziehendsten Wissenschaften unserer Zeit, auch auf die Reste der umbrischen und oskischen Sprache mit lohnendem Erfolg angewendet hat. Was den Götterglauben dieser Völker betrifft, so führt auch hier die Forschung zu demselben Resultate, indem man überall denselben mythologischen Grundbegriffen und gewisse Göttern begegnet, welche dem gesamten Italien in demselben Sinne gemein waren, wie Zeus, Hera, Athena, Apollo, Artemis und so weiter, die Götter von ganz Griechenland waren. Namentlich gehören dahin Jupiter, Juno und Minerva, die höchsten himmlischen Götter, der Wald-, Frühlings- und Kriegsgott Mars, mit seiner gleichartigen Umgebung, der Fauna und Silvane und verwandten weiblichen Göttinnen, eine innige Verehrung der Elementarkräfte des Wassers und des Feuers, der Sonne und des Mondes, des nährenden Erdbodens und der Verstorbenen, endlich vieler örtlichen Geister und Genien, auch gewisser Frucht- und Schicksalsgöttinnen, welche sich zugleich durch Zauber, begeisterte Weissagung und Orakel offenbarten. Auch scheint, wie gesagt, das Vorherrschen des ritualen und priesterlichen Elements im Gottesdienste, die Scheu vor der mythologischen Versinnlichung der Götter, der Mangel an poetischer und epischer Anlage allen diesen Völkern angestammt und gleich eigentümlich gewesen zu sein. Latium und die Latiner. Die Latiner sind nicht allein die nächsten Verwandten der Römer, sondern sie sind auch zwei Jahrhunderte lang ihre engen Verbündete gewesen und in älterer Zeit durch massenhafte Übersiedlung nach Rom, später durch Geschlechtsverbindung, Einwanderung und unablässigen Verkehr dergestalt mit ihnen verschmolzen, dass beide von jeher als ein und dasselbe Volk angesehen wurden. Auch die Sage und die Geschichte der Latiner durchkreuzt sich beständig mit der römischen, welche eine geraume Zeit hindurch nur einen besonderen Abschnitt der Geschichte des latinischen Namens überhaupt gebildet haben mag. Bei dem frühen Verfall des latinischen Bundes ist nur das eine gewiss geblieben, dass Alba Longa die Urheberin und das erste Haupt dieses Bundes gewesen, welche aus ihren eigenen Kolonien und anderen Städten latinischer Nation bestand. Übrigens ist diese alte Hauptstadt so früh zerstört worden, dass sich bei den ohnehin bald in ganz anderer Richtung beschäftigten Römern nur ein sehr ungewisses Andenken von ihr erhalten hatte. Über ihr erhob sich der Mons Albanus, über welchem noch später Jupiter Latia als höchster Gott und unsichtbares Oberhaupt von ganz Latium gefeiert wurde. Unter ihr befand sich im schattigen Haine bei Marino das Heiligtum und die Quelle der Ferentina, wo der lateinische Bund seine Versammlungen hielt. In seiner Nachbarschaft waren dem Meere näher die wichtigsten Städte Aricia und Lanuvium, deren Gebiet sich bei Velitrae und Corioli mit dem der Volsker berührte. Aricia, durch seinen Dienst der Diana in dem stillen Winkel am See von Nemi berühmt, und in älterer Zeit eine Hut des wichtigsten Passes nach Süden, durch welchen später die Appische Straße nach Terracina und Kampanien führte, Lanuvium nicht weniger angesehen wegen seiner Juno Sospita. Von Lanuvium gelangt man in wenigen Stunden ans Meer und nach Ardea, der durch Aeneas Sage so berühmt gewordene Burg und Stadt der Rutuler, während weiter abwärts an der Küste das in der älteren römischen Geschichte so oft als Seestadt genannte Anzium schon wieder den Volskern gehörte, welche sich von allen diesen verwandten Völkern am meisten auf der See versucht haben. Denn die Latiner selbst hatten das Meer nur an der kurzen und die Schifffahrt auch in alter Zeit wenig begünstigenden Strecke zwischen Ardea und der Tibermündung gewonnen, wo sich mit den letzten Resten des latinischen Bundes, Laurentum und Lavinium, auch die latinische Sage von den alten Königen Picus, Faunus und Latinus und der Kultus der Bundespeneaten am längsten behauptet hat. Landeinwärts von Alba Longa war die nächste Stadt von Bedeutung das alte und feste Tusculum, ehedem eine der mächtigsten Städte des Bundes, später oft von den Äquäern bedrängt und deshalb den Römern gefügig. An diese Äquäer, einen anderen verwandten Stamm, grenzte auch das am meisten landeinwärts gelegene Praeneste, eine ebenso feste als rüstige Stadt, deren Götter und deren Bürger es am längsten mit den Römischen aufgenommen haben, während seine Priester mehr als einen Rest alter, unvermischter Sage bis auf die Zeiten des Cato bewahren konnten. Auf halbem Wege von dort nach Rom lag das später ganz verfallene Gabii, welches einst gleichfalls von Rom gefürchtet wurde und in alter Zeit ein Mittelpunkt priesterlicher Auguraldisziplin gewesen war. Endlich noch höher hinauf am Anio, wo dieser aus den Bergen der Sabine hervortritt, das schöne Tibur, eine der ersten Eroberungen der latinischen Aboriginer, berühmt durch seine Wasserfälle und seine weissagende Nymphe Albunea, seinen Hain des Tiburnus und seinen alten Dienst des Herkules. Vielfach bedroht von den benachbarten Etruskern, Sabinern, Äquern und Volskern, vermochte sich diese Städte zu behaupten, solange sie einig waren und keine unter ihnen zu mächtig wurde. Auf den Vorstand von Alba Longa folgte der von Rom, welches seit den Tarquiniern an der Spitze des Bundes stand und die schnelle Zunahme seiner Macht ohne Zweifel weit mehr als die römische Geschichte es gestehen mag, diesem Bunde verdankt. Selbst in den späteren Zeiten rühmten sich viele der ausgezeichnetsten und tüchtigsten Geschlechter in Rom ihres latinischen Ursprungs. Daher das von solchen Familien geprägte Silbergeld der Republik nicht selten auf Kulte, die Sagen, die alten Zeiten von Latium zurückweist. Die Etrusker und die Griechen. Haben wir somit unseren Gesichtskreis über den ganzen Zusammenhang der mit Rom verwandten Völker erweitert, so können wir doch auch bei diesen nicht stehen bleiben. So wenig die Religion der Römer bei den ersten und angestammten Überlieferungen der Vorzeit stehen geblieben ist. Sobald nämlich der römische Staat in den Kreis der Kulturstaaten eintrat, empfing er natürlich auch von diesen gewisse Elemente der Kultur, wie sie sich einstweilen im Verkehre mit den Völkern des Orients und den Griechen abgeschlossen hatte und zur Zivilisation der Zeiten notwendig gehörte. Worüber sich nicht allein sein geistiges Leben und der Zustand seiner Sitten, sondern auch sein religiöses Leben und sein Götterglaube in vielen wesentlichen Punkten verändert hat. So wurden anstatt des bilderlosen Kultus, welcher bis dahin möglich geblieben war, jetzt Bilder und Tempel eingeführt. An die Seite der einheimischen Priester und Seher traten andere und ausländische, an die Seite der einheimischen Götter die lebensvollen und höheren Bedürfnissen der Bildung entsprechenden Gestalten des griechischen Apollo, der Kastoren, des Handelsgottes Mercurius, der Ceres mit ihren beiden jüngeren Nebenfiguren. Ja, selbst die einheimischen Götter wurden jetzt andere Götter, Götter von höherem politischen und weltlichem Anspruch, da sie früher bei den einfacheren Zuständen ihrer Nation auch selbst so viel einfacher, patriarchalischer und geistlicher gewesen waren. eine überaus wichtige Veränderung, welche gleichfalls keineswegs bloß Rom angeht, sondern bei vielen anderen Mitgliedern der stammverwandten italischen Bevölkerung gleichfalls und wohl noch früher als in Rom eingetreten war, namentlich bei allen denjenigen, welche sich von den zentralen Stammsitzen der alten nationalen Heimat und Gewöhnung entfernt und der westlichen und südlichen Küste genähert hatten, also den Latinern, den Volskern und vorzüglich den oskisch redenden Völkern, namentlich ihren südlichsten Gliedern. Die Kulturstaaten aber, mit denen diese Stämme bei solcher Erweiterung in Berührung kamen, sind die der Etrusker und der in Italien und Sizilien ansässigen Griechen, blühende und mächtige Staaten, welche jenen Völkern an Bildung bei weitem überlegen waren und dabei einen lebhaften Verkehr mit den Mittelpunkten der damaligen Kultur in Griechenland, Kleinasien und im Orient unterhielten. Über die Etrusker sind wir freilich in gewissen Hauptpunkten, namentlich was ihr nationales Herkommen betrifft, noch immer sehr im Unklaren. Solange nicht der Schlüssel zu ihrer Sprache gefunden ist, muss diese Frage ungelöst bleiben. Aber gewiss ist, dass sie vor den Römern bei weitem das mächtigste Volk in Italien waren, da sie von dem jetzigen Toskana und dem Kirchenstaate bis zum Tiber aus, wo sie die Umbra in das Gebirge zurückgedrängt hatten, nicht allein über Bologna in die Lombardei eingedrungen waren und sich derselben bis zur Po-Mündung bemächtigt hatten, sondern eine Zeit lang auch die Küste der Latiner und der Volsker beherrschten, ja, mitten in Kampanien zu Capua einen Mittelpunkt ihrer südlichen Macht gegründet hatten. Überdies beherrschten sie beide Meere von Italien, das obere und das untere, welche nach ihnen das Tyrrhenische und das Adriatische genannt wurden. Auch haben sie mit den zentralen Gegenden des Mittelländischen Meeres und mit Kleinasien in so lebhafter Verbindung gestanden, dass bei ihnen selbst und bei den Griechen die Tradition entstehen konnte, ihre Abstammung sei in Lydien zu suchen, während ihre Gräber durch das, was man in ihnen gefunden hat, auf ebenso lebhafte Handelsverbindungen mit den Phöniziern hinweisen, welche sich hin und wieder sogar in eigenen Ansiedlungen unter ihnen niedergelassen hatten. Dann aber sind auch sie, und nicht weniger mächtig als die andere Bevölkerung Italiens, von dem Zauber der griechischen Bildung und Mythologie ergriffen worden, welche von der Vorsehung dazu bestimmt war, eine allgemeine Ausgleichung der verschiedenen Göttersysteme und eine gewisse kosmopolitische Gemeinschaft der ästhetischen und poetischen Anschauungen des Altertums herbeizuführen. Ganze Reihen der griechischen Götter und der griechischen Heroen findet man in Etrurien wieder, vor allem Apollo, Herakles und die Helden des troischen Sagenkreises und der Tragödie. Und zwar muss diese griechische Bildung in Etrurien eine alte gewesen sein, da Caere, so gut wie die lydische Könige zu Delphi, dem Mittelpunkte des griechischen Apollodienstes, ein eigenes Magazin für seine Weihgeschenke unterhielt und die Überlieferung von der Übersiedelung des Demarat von Korinth nach Tarquinii zur Zeit des Tyrannen Kypselos ohne eine gleichzeitige Verbindung nicht hätte entstehen können. Auch sind in den Gräbern von Vulci, von Caere, von Veii, von Cortona unter so vielen Tausenden von gemalten Vasen griechischer Fabrik viele des älteren und ältesten Stils gefunden worden. Obwohl mit diesem Anfluge der griechischen Mythologie so wenig als bei den Römern und bei den übrigen Italikern der ganze Inhalt ihrer Religion unerschöpft ist. Vielmehr hatten auch sie einen eigenen und älteren Götterglauben, dessen nationale Herkunft leider wie die Sprache noch immer dunkel ist, welche aber in vielen und wesentlichen Punkten, wie wir oft zu zeigen Gelegenheit haben werden, dem der übrigen italischen Völker verwandt gewesen sein muss. Auch findet sich bei den Etruskern derselbe einseitige Hang zur Zeremonie und zur priesterlichen Disziplin, welche bei ihrer frühen Bildung bei ihnen sogar weiter gediehen war als irgendwo sonst in Italien. Ihre wichtigsten Städte waren längs der Grenze der Umbra und am oberen Tiber Arretium, Cortona und Perusia, unter denen sich namentlich Cortona, früher eine Stadt der Umbra, durch das Altertum seiner Erinnerungen auszeichnete. In der fruchtbaren Niederung am Trasimenischen See herrschte das durch Porsenna und sein Grabmal berühmte Clusium, am Lago di Bolsena das glänzende Volsinii, in der Gegend des Berges Soracte Falerii, dessen Bevölkerung die Alten genau genommen nicht für Etrusker, sondern für einen eigenen Stamm gehalten wissen wollten. Und wirklich deutet, was wir von seinen Kulten und Sagen wissen, mehr auf die Umbra oder Sabina als auf die eigentlichen Etrusker. In der nächsten Nachbarschaft von Rom gebot Veji, die hartnäckige Nebenbuhlerin seiner früheren Jahre, welche während ihrer Blüte nicht allein Roms Verkehr mit dem Norden und auf dem Tiberstrome beherrschte, sondern selbst diesseits des Tiber, in der nächsten Nähe von Rom, an Fidenae, eine immer zum Abfall vom latinischen Bunde und zur Fehde mit Rom aufgelegte Bundesgenossin hatte. Nächst dem war Caere in der Gegend von Cervetri die nächste Nachbarin Roms und der Latiner, welche in den wenigen Sagen aus alter Zeit, die sich erhalten hatten, viel von einer schweren Tyrannei des Königs von Caere Mezentius erzählten und samt den Volsken eine Zeit lang von Caere aus durch die Etrusker beherrscht gewesen sein mögen. Zugleich gehört diese Stadt schon zu der glänzenden Reihe der etruskischen See- und Handelsstädte, welche vom Tiber bis zum Arno in mäßigen Entfernungen voneinander unweit der Küste lagen und von ihren Häfen aus weit und breit mit dem mittelländischen Meere verkehrten. So hatte Caere seinen eigenen Hafen und sein Emporium zu Pyrgi, Tarquinii zu Grabiscae, die alte in der Gegend von Corneto gelegene Metropole der etruskischen Divination und priesterlichen Wissenschaft, zugleich die Stadt, wo die bei den Etruskern verbreitete Sage von einer Einwanderung lydischer Herakliden eigentlich zu Hause war. Weiter hinauf, bei Ponte della Badia, lag Vulci, der Fundort der meisten Vasen. Dann folgte Vetulonia mit dem Hafen Telamon und noch weiter hinauf Rousselet, diese beiden schon mitten in der Maremma, welche damals das ganze Jahr hindurch bewohnt werden konnte. In den nördlicheren Gegenden und bis zum Arno herrschte Volaterrae mit den beiden Häfen Luna und Populonia, welches letztere zugleich die metallischen Reichtümer der Insel Elba ausbeutete. Endlich in der Marsch am untern Arno lag schon damals ein etruskisches, aber gleichfalls früh hellenisiertes Pisa, in derselben Gegend, wo im Mittelalter die Stadt gleichen Namens ihre Schiffe so weit nach dem Osten aussendete. In allen diesen Städten hatte sich neben dem Handel und der Industrie eine nicht geringe Pracht des Adels und der Könige, eine vielfach durch Aberglauben entstellte Wissenschaft der Priester und ein ebenso superstitiöser als glänzender Gottesdienst entwickelt, welcher sich in vielen Opfern, Tempeln und Tempelbildern, feierlichen Prozessionen und häufigen Spielen, zirzensischen und szenischen gefiel. Natürlich konnte es, als die Etrusker mit dem Gewichte einer solchen Bildung den übrigen Völkern Italiens bekannt wurden, nicht fehlen, dass diese in vielen Stücken zuerst von ihnen zivilisiert wurden. Obwohl die neuere Forschung überzeugend nachgewiesen hat, dass wenigstens Rom und die Latiner die Elemente ihrer feineren Bildung weit mehr den Griechen, Italiens und Siziliens als den Etruskern verdanken. Doch bleibt es eine wichtige Tatsache, dass auch Rom den äußerlichen Prunk sowohl seiner Könige als seiner Götter von den Etruskern empfing, wie denn namentlich die Architektur der römischen Tempel und die Technik der Tempelbilder längere Zeit in den Händen etruskischer Künstler geblieben ist, welche von den Griechischen erst allmählich verdrängt wurden. Auch haben die Römer eine gewisse religiöse Technik, die Städte zu gründen, die Grenzen zu bestimmen, das Lager abzustecken und so weiter, immer von den Etruskern abgeleitet. Endlich ist die Divination der Römer durch sie mit einem ganz neuen Zweige der Weissagekunst und der religiösen Sühne bereichert worden, nämlich mit der sogenannten Haruspizien, welche gewöhnlich sogar von eingeborenen Etruskern in Rom geübt wurde, höchstens ausnahmsweise von solchen Römern, die sich in den etruskischen Priesterschulen in dieser Kunst hatten unterweisen lassen. Es ist dieses die Technik der Eingeweideschau, der Blitzsühne, der Auslegung aller außerordentlichen, also einen besonderen Rat und Willen der Götter vorbedeutenden Naturwunder, vorzüglich der himmlischen Erscheinungen und des Blitzes und des Donners, welche Wissenschaft bei den Etruskern schon deshalb besonders weit gediehen war, weil ihr Land und ihr Klima an Naturwundern und außerordentlichen Erscheinungen des Himmels besonders reich war und den Göttern bei ihnen mehr Opfertiere geschlachtet wurden als irgendwo sonst. Viel wichtiger als der Einfluss dieses Volks wurde indessen der der Griechen, vollends auf die Dauer, da sich zuletzt das römische Wesen mit dem Griechischen dergestalt durchdrungen hatte, dass die Römer sich mehr geschmeichelt fühlten, wenn man sie Abkömmlinge der Griechen nannte, als wenn man ihnen von den Sabinern des Tatius und den zusammengelaufenen Bürgern des Romulus erzählte. Die Anfänge dieses griechischen Einflusses fallen bekanntlich in die Zeit der Cercinia, und zwar ist gleich damals, wie Cicero sich ausdrückt, der Zufluss eine recht breite und volle Strömung gewesen. Auch konnte er von verschiedenen Seiten zugleich andringen, da auch die Etrusker damals der griechischen Bildung schon sehr ergeben waren und überdies Verbindungen sowohl mit den wichtigsten Handelsstaaten im eigentlichen Griechenland als mit denen in Kampanien, Großgriechenland und Sizilien bestanden. Gewiss ist, dass man damals von dem mittleren Italien aus mit Korinth und den korinthischen Kolonien am Ionischen und Adriatischen Meer, mit Delphi und mit Ägina verkehrte, welches letztere eine eigene Kolonie in Umbrien angelegt haben soll. Ja, die Phokäer sollen auf ihrem Wege nach Massilia unter Servius Tullius Rom berührt und damals jene Freundschaft begründet haben, welche später so lange vorhielt. Aber weit mehr als diese entfernteren Staaten wirkte ohne Zweifel die größere Nähe der griechischen Bildung in Kampanien, Sizilien und dem südlichen Italien. Vorzüglich muss dabei der nächste griechische Staat in der Gegend von Neapel interessieren, noch dazu die älteste aller griechischen Kolonien in Italien, deren Geschichte nur leider auch sehr wenig bekannt ist. Es war dieses Cumae, auf einer noch jetzt durch viele Ruinen über und unter der Erde sehr merkwürdigen Städte, von welcher aus diese meist aus Euböa stammenden Griechen, auch Dike Archia, das spätere Puteoli und Neapel gegründet hatten. Beide haben ihre Mutterstadt überflügelt, weil ihre Lage immer eine sehr günstige geblieben ist, während die von Cumae nur so lange günstig genannt werden konnte, als der breite Gürtel von Sanddünen nicht existierte, welcher sich allmählich vor der ganzen westlichen Küste Italiens gelegt und die meisten alten Häfen verstopft hat. In alter Zeit aber war Cumae eine außerordentlich blühende Stadt, vorzüglich zur Zeit der Tarquinier und in den früheren Generationen der Republik, aus welcher Zeit auch wenigstens ein größeres Bruchstück seiner Geschichte vorliegt. Ebenso gewiss ist es, dass Cumae eine der wichtigsten Quellen der hellenisierenden Einflusses gewesen ist, der sich allmählich über die oskisch redenden Völker und über die Volsker und Latiner verbreitete, welchen letzteren die Cumaner unter ihrem Tyrannen Aristodemus sogar bei Aricia ihre Freiheit in dem Kriege mit Porsena gerettet haben. Was die Gottesdienste dieser Stadt betrifft, so fassen wir im Voraus vorzüglich den Apollo von Kome ins Auge, welcher als alter Stammgott von der griechischen Heimat her seinen Tempel auf der Burg über dem Meere hatte, unter welcher die Gänge und Schluchten sich wölbten und landeinwärts hinzogen, welche durch Virgils Schilderungen von der Weissagung der kumanischen Sibylle und die Fabel von den Kimmeriern so berühmt geworden sind. Neben Apoll dürfen wir den Meeresgott Poseidon und den Handelsgott Hermes in der See- und Handelsstadt, die Acker- und Fruchtgottheiten Demeter mit ihrem Mädchen und Dionysos in der mit einem fruchtbaren Gebiete gesegneten und durch seinen Totendienst am Avernasee berühmten Stadt mit Sicherheit voraussetzen, lauter Götter, welche in Rom unter den ältesten griechischen Eingang fanden. Unter den Heroen Herakles, von denen die ganze Umgegend von Kume viel zu erzählen wusste, und Ulysses, dessen Abenteuer, namentlich die bei der Circe und Unterwelt, an dieser Küste gleichfalls seit alter Zeit erzählt wurden, so dass wir auch die in Italien bis Latium und Rom so weit verbreitete und festgewurzelte Sage von diesen beiden Helden am natürlichsten aus dieser Quelle ableiten werden. Ja, es ist, wie wir weiterhin sehen werden, höchstwahrscheinlich, dass selbst die älteste Sagengeschichte von Rom und Latium, die vom Evander und Kakus, von Herkules und seinen Rindern, vom Ulysses und seinen Söhnen, zuerst in Kume oder doch unter dem Einfluss einer kumanischen Chronik redigiert worden ist. Denn auch nachdem Kume von den Kampanern erobert worden war und somit ein griechischer Freistaat zu sein aufhörte, wird darum die griechische Bildung keineswegs aufgehört, vielmehr die oskisch redenden Völker jetzt erst recht ergriffen haben, da selbst in den weit späteren Zeiten der römischen Kaiser, nachdem Kume und Neapel längst zu römischen Kolonien, Puteoli zu dem wichtigsten Emporium in ganz Italien geworden war, die griechische Bildung in Neapel und der ganzen Gegend die vorherrschende war. Außer diesen nächsten Nachbarn von Latium und Samnium aber, werden wir auch auf die übrigen griechischen Städte in Großgriechenland und Sizilien wohl zu achten haben, in jenem vorzüglich auf Tarent, welches, vermöge seiner Lage allerdings zunächst nur für die Hellenisierung Apuliens verantwortlich gemacht werden kann, bei seiner lange anhaltenden Blüte aber auch der griechischen Sitte und griechischen Bildung überhaupt, zum Beispiel dem Theater und der pythagoreischen Philosophie, am längsten eine Stütze bot und in dieser Beziehung seit den Zeiten der Samniterkriege und des Königs Pyrrhus auch auf das mittlere Italien und auf Rom und die Römer manchen Einfluss gewonnen hatte. Die Epochen der römischen Religionsgeschichte. So hat sich unsere Aufgabe von selbst zu einer eben sowohl kulturhistorischen als im engeren Sinne des Wortes mythologischen gestaltet, und wir werden diese Auffassung ferner festhalten müssen, da wir es überall nur mit der Religion einer einzelnen Stadt zu tun haben, welche zwar in vielen Punkten als Miniaturbild des alten Italiens überhaupt gelten kann, aber doch noch weit mehr in politischer und kulturgeschichtlicher als in religiöser Hinsicht von Bedeutung ist. Wie sie sich denn auch im weiteren Verlauf ihrer Geschichte bis auf die Entwicklung des Staates und Rechtes immer weit mehr rezeptiv für die verschiedenartigsten Einflüsse als produktiv und in einer festen Richtung eigentümlich gezeigt hat. So ist namentlich die Religion der Römer je länger desto mehr zu einem Aggregate der verschiedenartigsten Göttersysteme und Kulturformen geworden, da seit dem Zweiten Punischen Kriege neben den griechischen Göttern auch schon die große ideische Mutter aus Phrygien Eingang fand und weiterhin die hellenistischen, ägyptischen und syrischen Religionen nach Rom und von Rom aus weiter im Westen vorgedrungen sind. Eine im Zusammenhange der Kulturgeschichte so wichtige Tatsache, dass wir auch diese Bewegungen in unsere Darstellungen aufnehmen zu müssen glaubten. Umso notwendiger ist es gleich im Voraus, den ganzen Verlauf der römischen Religionsgeschichte ins Auge zu fassen und nach gewissen Epochen übersichtlich abzuteilen, zu welchem Behilfe wir am besten folgende Zeitabschnitte unterscheiden werden. Die erste Periode ist die, welche mit den Anfängen des römischen Staates ein für allemal den wesentlich italischen Grund gelegt hat. Und zwar lassen sich der bekannten Entstehung des römischen Staats gemäß deutlich zwei verschiedene Elemente unterscheiden, ein latinisches und ein sabinisches. Das latinische ist durch den angeblich arkadischen Evander, welcher in Wahrheit der latinische Faunus ist, und durch die sogenannte Gesetzgebung des Romulus vertreten, das sabinische durch die beiden Könige aus Chures, Tatius und Numa Pompilius. Fasst man die Kulte des Palatium, wo Evander sich niederlässt und Romulus seine Stadt gründet, näher ins Auge, so erkennt man darin noch recht deutlich jenen altertümlichen und elementaren Charakter des italienischen Stammlebens. Ein Leben der Hirten und Bauern, welche den Faunus Lupercus und die Fauna verehren, die Hirtengöttin Pales, die der Ceres entsprechende Dea Dia, den Saturnus des goldenen Zeitalters und neben ihm die gütige Erdmutter. Daher auch die Römer, wenn sie auf die Anfänge ihrer Stadt zurückblickten, dieselbe immer für eine Gründung der Hirten hielten. Selbst der palatinische Mars wird noch vorzugsweise der altitalische Stammgott des Waldlebens und des Frühlings gewesen sein und der Herkules der Ara Maxima, wo der ältere latinische Kern von dem griechischen Namen und der Gerion-Sage wohl zu unterscheiden ist, ein streitbarer Genius der Fülle und des Segens, welcher als triumphierender Besieger einer finsteren Naturgewalt am Fuße des Palatin sich niederließ und dort fortan mit seinen Römern am liebsten schmauste und zechte. Auch die Stiftungen der Kulte des Jupiter Stator und des Jupiter Feretrius deuten wohl auf kriegerische Erfolge, aber noch nicht auf politische Selbstständigkeit. Vielmehr ist Rom erst durch die Sabiner zu einem eigenen und selbstständigen Staate geworden, zwar auch immer noch erst zu einem mehr patriarchalischen und theokratischen als in eigentlichem Sinne des Wortes politischen, aber doch zu einem solchen, welcher mit seinem festen Kerne, Dränger und heiliger Ordnungen die Anlage zu der bedeutendsten Zukunft in sich trug. Auch die Götter und die religiösen Stiftungen dieser Zeit waren ein mächtiger Fortschritt auf der Bahn dieser Zukunft. Zwar können sie nicht alle für wesentlich und ausschließlich sabinisch gelten, aber die Geschichte, welche sie entweder dem Tatius und dem Numa zuschreibt, will doch sagen, dass sie erst seit der Niederlassung der Sabiner in Rom verehrt wurden. Da ist jetzt Jupiter, der Lichte, der Reine, der Heilige, dessen Priestertum auch der Person des Numa die höchste Weihe gab und seine geweihte Höhe auf der kapitolinischen Burg, wo Tatius wohnte und Numa zu seiner königlichen Würde die höchste Beglaubigung empfängt, die, ebenso heilige als geheimnisvolle Burg der römischen Auguren, welche immer diesen lichten Vater der Höhe, der durch ganz Italien Jupiter genannt wurde, für ihren höchsten Urheber und den unsichtbaren Vertreter der Wahrheit ihrer Beobachtungen gehalten haben. Da ist neben ihm Juno als Göttin der Frauenwürde und aller matronalen Rechte des Familienlebens, welche in Rom immer vorzugsweise von den sabinischen Müttern, das heißt den ersten Hausfrauen in Rom, abgeleitet wurden. Da ist ferner Minerva als Göttin aller Besinnung und Janus der alte Sonnengott allen himmlischen Anfangs und Dius Fidius, der Gott der Treue und aller ehrenfesten und gerechten Werke des Lichts, auch Terminus und Fides und andere Stiftungen dieser Zeit, welche deutlich beweisen, dass der Glaube der Sabiner sich auf dem alten Grunde der Naturreligion bereits zu einem ernsten und würdevollen Bewusstsein über die Prinzipien des Rechts und einer ethischen Ordnung der Dinge erhoben hatte. Dazu die neue Ordnung des Pontifikats und des Festerdienstes, welcher von nun an einen heiligen Mittelpunkt für sämtliche Familien der Bürgerschaft bildete, die Stiftung der Salier, in welcher die Römer und Sabiner sich zu der Verehrung desselben Gottes unter den beiden örtlich verschiedenen Diensten des palatinischen Mars und des sabinischen Quirinus bekannten, alle die heiligen Formen und Gebete der Indigitamenta, nach welchen sich fortan das ganze Leben eines römischen Bürgers in allen Stadien seiner natürlichen, geistigen und sittlichen Entwicklung mit dem Glauben an die unsichtbare Gegenwart und unerlässliche Mitwirkung der Götter durchdringen sollte, all jene Gesetze für die Geistlichkeit, für die Opfer, die Sühnungen, kurz, die jungen Jahre Roms wurden damals in eine Zucht getan, welche auf die Dauer freilich nicht befriedigen und noch weniger den plebejischen Bürgern gefallen konnte, aber für den Anfang eine ganz vortreffliche Schule jener Gesinnung war, an welche wir bei Rom und den Römern immer zuerst denken. Es ist die Zucht der alten sabinischen Heimat von Amiternum, von Reate und von Curris, welche den Römern bis auf die Zeiten des Polybius jenen streng religiösen Charakter bewahrt hat, in welchem der nach seiner Art gebildete Grieche nur noch die höchste Staatsklugheit zu erkennen vermochte. Die zweite Periode und eine ganz andere Zeit beginnt mit den Tarquiniern. Es ist die Zeit, wo Rom aufhörte, ein sabinischer Patriarchalstaat zu sein und auf die große Bühne der allgemeineren Kultur und Politik hinübertretend von hochstrebenden Fürsten auf seinen weltgeschichtlichen Beruf vorbereitet wurde. Für seine Religion, die Zeit, wo ein glänzender Kultus mit Tempeln und Bildern, viele neue Götterdienste und neue Arten der Divination eingeführt wurden. Kurz, eine Periode der allseitigen Neuerung, in welcher jene altitalischen Elemente, mit denen der ausländischen Zivilisation verschmolzen, und daraus der uns aus der Geschichte am besten bekannte Staat Rom und die römische Staatsreligion der Republik bis etwa zum Zweiten Punischen Kriege sich bildete. Höchst merkwürdig ist in dieser Beziehung die Stiftung des kapitolinischen Kultus der drei Götter, welche in dieser Gruppierung zwar auch den Sabinern des Quirinals bekannt waren, aber mit diesem Anspruch auf Herrschaft und königliche Hoheit und mit dieser glänzenden Einrichtung ihres Gottesdienstes sicher etwas Neues waren. Desgleichen die Stiftung des Dienstes der Diana auf dem Aventin und die Gründung oder Wiederherstellung der latinischen Ferien, welche Stiftungen zugleich darauf hinweisen, wie wir dieses auch aus der Geschichte wissen, dass die Macht und der Staat dieser Fürsten keineswegs eine bloß römische war, sondern ebenso sehr eine latinische. Noch folgenreicher als sie war aber speziell für Rom die Einführung der sibyllinischen Sprüche aus Cumae in den Staatsgebrauch und die damit zusammenhängende Stiftung eines neuen Priestertums, welches für die Auslegung dieser Sprüche und die Ausführung der jedes Mal befohlenen gottesdienstlichen Übungen bestimmt war und sich dabei in einem wesentlich griechischen und apollinischen Kreise von Vorstellungen und Gebräuchen bewegte. Also war die natürliche Folge jenes ersten Schrittes eine immer weiter um sich greifende Hellenisierung der römischen Religion, welche sich sowohl in vielen neuen Formen des Gottesdienstes überhaupt als in einzelnen neu eingeführten Kulten griechischer Götter zeigte und auch in der äußeren Ausstattung der Tempel und der Anordnung der Feste über die älteren Vorbilder der Etrusker allmählich die Oberhand gewann. Dazu kam die Einführung anderer griechischer Götterdienste aus Gründen der Zivilisation, zum Beispiel der Kastoren, der griechischen Demeter, des griechischen Handelsgottes, und zwar gleich in den ersten Jahren der Republik, welche sich also diese Konsequenzen der Herrschaft der Tarquinier wohl gefallen ließ. Weiter wirkten die Kämpfe des Plebs mit dem Patriziat, ein Kampf zwischen zwei heterogenen Elementen der Bürgerschaft, wie diese durch Servius Tullius konstituiert worden war, welcher auch in der Geschichte der römischen Staatsreligion von größter Wichtigkeit ist. War dieselbe nämlich bis zu den Tarquiniern ausschließlich eine Sache der Patrizier gewesen, welche damals die ganze Bürgerschaft ausmachten, deren Legitimität und Erziehung, Einteilung und Berechtigung von allen Seiten auf die religiöse Gesetzgebung des Numa zurückwies, so trat ihnen jetzt in den Plebejern eine andere, meist nach weltlichen und politischen Grundsätzen organisierte Bürgerschaft entgegen, so dass der Kampf zwischen beiden notwendig zugleich ein politischer und ein religiöser werden musste. Ein Kampf zwischen den neuen Tendenzen der Zivilisation und des politischen und kommerziellen Weltverkehrers auf der einen Seite und dem theokratischen und patriarchalischen Geiste der Verfassung Numas und der sabinischen Vorzeit auf der anderen. Anfangs, gleich nach der Vertreibung der Tarquinier, scheint der alte Staat und die alte Staatsreligion mit dem alten patrizischen Adel noch einmal recht zu Kräften gekommen sein. Namentlich müssen sich die in geistlichen und bürgerlichen Angelegenheiten höchst bedeutenden Vorrechte des Pontifikats vornehmlich in dieser Periode ausgebildet haben. Dann aber folgte bekanntlich eine Konzession nach der anderen, zunächst auf dem Gebiete der bürgerlichen, dann auf dem der geistlichen Würden. Wobei es denn kein Wunder ist, dass in demselben Grade wie der Staat selbst immer mehr ein weltlicher wurde, auch seine Religion und seine Geistlichkeit mehr und mehr verweltlichte. Eine Entwicklung, welche den Interessen des römischen Staates und seines zivilen Rechts, auch seiner politischen Macht und dem Weltverkehrer allerdings in hohem Grade förderlich sein mochte, aber der inneren Konsistenz und Wahrheit seines religiösen Lebens unmöglich in gleichem Maße zum Vorteil gereichen konnte. Mit und nach dem Zweiten Punischen Kriege beginnt die dritte Periode, welche man als die des Verfalls der römischen Staatsreligion ansehen und bis auf die Zeit des Augustus ausdehnen kann. Hatte sich die alte Religiosität des italischen Stammcharakters in der vorigen Periode zu vielen Konzessionen herbeilassen müssen, so war doch wenigstens die alte, ernste, strenge und nüchterne Gesinnung unter allen Umständen behauptet worden, so dass namentlich die vielen griechischen Gottesdienste, wo sie gegen diese Gesinnung verstießen, sich eine Beschränkung gefallen lassen mussten. Auch waren die alten römischen und italischen Götter, die alten pontifikalen und zeremoniellen Gesetze und Gewöhnungen immer die vorherrschenden geblieben, und es liegt in der Natur einer wohlorganisierten Geistlichkeit, dass die Plebejer, sobald sie zu den geistlichen Würden Zutritt erlangt hatten, es an Eifer auch ihrerseits nicht fehlen ließen. Der Zweite Punische Krieg aber, mit seinen mächtigen Erschütterungen des gesamten römischen Staatswesens, führte auch in den religiösen Kreisen viele wichtige Neuerungen herbei. Gleich die Einführung des Kultus der großen Mutter aus Phrygien beweist, dass jetzt selbst die gewöhnlichen griechischen Sakra nicht mehr genügten und die bald darauf notwendig gewordene Verfolgung der bacchischen Mysterien in Rom und ganz Italien lehrt recht deutlich, dass die römische Staatsgewalt als solche, den Entartungen des religiösen Lebens der Zeit zu widerstehen, zwar noch Kraft und Besonnenheit hatte, aber auch, dass der faule Geist der inneren Auflösung, an welchem schon damals Hellas und die hellenistische Welt bis zum Tode erkrankt war, bis in den Okzident, der selbst bis in das eigene Herz der römischen Stadtbevölkerung vorgedrungen war. In dieselben Jahre fällt die Untersuchung wegen der untergeschobenen Bücher des Numa, auch diese das Symptom eines neuen Übels, das nämlich für die Gebildeten das alte Zeremonialgesetz nicht mehr genügen wollte, daher sie zur allegorischen Interpretation nach den Grundsätzen der pythagoreischen Philosophie ihre Zuflucht nahmen. Bald darauf, gleich mit den ersten Anfängen der römischen Literatur, fand diese Philosophie und die griechische Aufklärung überhaupt an dieser neuen Literatur eine eifrige Bundesgenossin, daher sich die Überzeugung der Gebildeten von der herkömmlichen Religionsübung immer entschiedener lossagte und dieselbe bald nur noch als eine Sache der Politik und des gemeinen Mannes gelten ließ. Die Folge war, dass das Wesen der Religion immer äußerlicher gefasst und der Kultus immer rauschender und vergnügungssüchtiger wurde, in welcher Beziehung das gleichfalls seit dem Ausgange des Hannibalischen Krieges eingeführte griechische Theater vollends verderblich wirkte. Es war für die Römer die eigentliche Bildungsschule einer mythologischen Weltansicht und eines ästhetischen Götterglaubens, welcher seines tieferen religiösen Inhalts längst entkleidet war und von der Philosophie verworfen, ja mit Spott und Schande verfolgt wurde, so dass der Gegensatz zwischen der Religion der Gebildeten und der des großen Haufens nun vollends ein unversöhnlicher wurde. Daher schon Scipio Nasica, der beste Bürger seiner Zeit und Pontifex Maximus, zugleich vor der Zerstörung Karthagos und der Einrichtung einer bestehenden Bühne warnte, damit aber so wenig durchdrang, dass diese Spiele vielmehr bald zur Hauptsache bei allen Festen der Götter wurden. Ja, es lernte nun auch der bürgerliche Ehrgeiz und die politische Ostentation, sich sehr bald dieser und der zirzensischen Spiele als eines neuen Mittels bedienen, um die Gunst des gemeinen Mannes zu erlangen und auf der Staffel der Ehren emporzuklimmen, so dass eine glänzende und verschwenderische Ädilität selbst von den Besten gefordert wurde. Damit aber sind wir in einen Kreis getreten, in welchem der Rest von Liebe zu den alten Gebräuchen, der sich bei den höheren Ständen etwa noch erhalten hatte, vollends verloren ging, den Zauberkreis der politischen Agitation und der auf die Provinzen spekulierenden Gewinnsucht, in welchen sich während der Gärung der späteren Republik selbst diejenigen hineinziehen ließen, welche für den alten Glauben am meisten hätten sorgen müssen, ich meine die Priester und alle geistlichen Behörden. Nicht umsonst warnte Laelius der Weise, als man im Jahre nach der Zerstörung Karthagos, 145 v. Chr., im Begriffe war, den alten Grundsatz der Kooptation der priesterlichen Behörden aufzugeben und auch hier das Prinzip der Volkswahl einzuführen, auf das nachdrücklichste vor den Wolken dieses Schritts in einer oft bewunderten Rede, welche namentlich die Zeiten ergreifend schilderte, wo man sich noch an der ungeschminkten Einfalt und Würde der Gesetze Numas hätte genügen lassen. Das Gesetz wurde damals wirklich beiseite gelegt und erst in der marianischen Zeit mit einigen Veränderungen durchgesetzt, aber die drohende Gefahr einer Verweltlichung der geistlichen Behörden ist schon durch jenen Versuch angedeutet, und auf demselben Wege sehen wir nun auch bald den letzten Rest des alten Stammkapitals der römischen Religion verschleudert werden. Die priesterlichen Würden wurden nicht mehr nach den Ansprüchen des Alters und der geistlichen Erfahrung besetzt, sondern den reichsten und ehrgeizigsten Bürgern als assessorische Ehrenämter erteilt. Kein Wunder, dass nun auch die Kenntnis der alten Gebräuche verfiel, daher schon Cato über den Verlust vieler Augurien klagte und vollends Varro den Römern viele vergessene Namen und Heiligtümer der Götter ins Gedächtnis zurückrufen musste. Auch hatte Cicero ohne Zweifel seine guten Gründe, die berühmten Scaevolas auf die innerliche Unvereinbarkeit ihres doppelten Berufs, den des geistlichen Hohepriesters und den des zivilen Rechtsgelehrten, aufmerksam zu machen. Vollends die Auguren waren zu einer so ganz und gar weltlichen Behörde geworden, dass Cicero und die große Mehrzahl seiner Zeitgenossen auch im Kollegium der Auguren es unbegreiflich fanden, wie jemand noch überhaupt an eine höhere religiöse Weihe und Wahrheit dieses Berufes glauben konnte. Das erste und heiligste aller Priestertümer, das des Flamen Dialis, ist sogar, weil es zu viel Entsagung forderte, seit dem gewaltsamen Tode des Merula zur Zeit der Marianischen Unruhen über 70 Jahre unbesetzt geblieben, so dass Augustus es förmlich wiederherstellen musste. Kurz, es hatte auch auf diesem Gebiet eine so allgemeine Verwirrung und Auflösung des gesetzlichen Zustandes Platz gegriffen, dass der Eintritt der Monarchie auch insofern ein vollkommen berechtigter war. Die vierte und letzte Periode ist die der Kaiser, unter denen Augustus auch in den religiösen Angelegenheiten die Grundsätze der Staatsgunst für seine Nachfolger festgestellt hat. So war namentlich einer seiner leitenden Gesichtspunkte die Restauration des Gottesdienstes und aller geistlichen Behörden und Gewalten, indem er überall für die Herstellung der vielen verfallenen Tempel sorgte, viele neu baute, alte Gebräuche wiederherstellte, die sibyllinischen Bücher und den Kalender neu ordnete, endlich die Zahl, Würde und das Einkommen der Priester vermehrte, namentlich seitdem er nach dem Tode des Lepidus Pontifex Maximus geworden war. Nur dass diese Restaurationen sich auf das Äußerliche beschränken mussten, da er die inneren Motive so vieler Gebräuche und Glaubensformen, sofern sie mit dem höheren nationalen Altertum und der Republik zusammenhingen, weder von neuem beleben konnte noch wollte. Ebenso wenig, aber da auch darauf ausging, das geistliche Recht und die Unabhängigkeit der priesterlichen Behörden herzustellen, da alle diese Würden und Behörden vielmehr eben durch Augustus ein für allemal von dem jedes Mal regierenden Kaiser abhängig wurden, zu dessen wesentlichen Attributen von jetzt an das Pontifikat, das heißt die entscheidende Stimme in allen Fragen der Religion, gehörte. Und so ist auch im Übrigen seit Augustus die Person des regierenden Kaisers und die religiöse Verherrlichung seines Hauses und seiner Familie immer mehr zur Hauptsache des öffentlichen und selbst des korporativen und privaten Gottesdienstes geworden, da auch bei seinen neuen Stiftungen des palatinischen Apollodienstes und des Kultus des Mars Ultor und der Venus Genitrix dieses persönliche und dynastische Interesse vorherrschte und vollends die öffentlichen Gebete und Danksagungen für das Wohl des Kaisers, die Feier seines Geburtstags, seiner glücklichen Rückkehr, seiner Siege oder bürgerlichen Erfolge, die Einmischung seines Namens in die Opfer und Gebete aller Kollegien, aller Sodalitäten, aller Götterkulte bald in solchem Grade eine Forderung nicht allein der Convenience, sondern auch der schuldigen Rücksicht auf die kaiserliche Majestät wurde, dass die gesamte römische Religion fortan den Charakter einer spezifisch kaiserlichen annahm. Auch die konventionelle Apotheose der verstorbenen Kaiser, nach dem Muster des Orients, hatte Augustus so weit vorbereitet, dass nach seinem Tode seine schlaue Witwe und deren noch schlauerer Sohn nur den letzten Schritt zu tun brauchten. Die folgenden Kaiser bis Trajan sind diesen Grundsätzen des Augustus ziemlich treu geblieben, die Julia, weil sie in ihm den Stifter der Dynastie, die späteren, weil sie den der kaiserlichen Gewalt in ihm verehrten, bis mit der Zeit des Hadrian und der Antonine noch einmal eine neue Wendung beginnt, da Rom und die römische Sitte seit ihrer Zeit mehr und mehr aufhörte, das geistige Bindemittel des Reiches zu sein und dafür die griechische, hellenistische und orientalische Bildung von neuem das Übergewicht erhielt, und zwar in solcher Weise, dass auch die Religion und die Art, über göttliche Dinge zu denken, ganz wesentlich dadurch bestimmt wurde. Da begannen auch die älteren und neueren Gottesdienste Ägyptens, Syriens, Phrygiens und Persiens, die man bis jetzt wenigstens von Rom ausgeschlossen hatte, von neuem nach diesen Mittelpunkten des Reiches und der abendländischen Bildung und selbst bis an den kaiserlichen Hof zu drängen, da sie sich bisher auf die Handelsplätze Italiens hatte beschränken müssen und höchstens hin und wieder in den Vorstädten von Rom geduldet worden waren. So namentlich die ägyptischen Sakra der Isis und des Serapis seit Commodus und Caracalla, der chaldäische Aberglaube und die syrischen Gottesdienste seit Septimius Severus und seinen Deszendenten, die Taurobolien, die Mithras-Mysterien und andere neue und seltsame Gottesdienste der Art in denselben Zeiten. Lauter Religionssysteme, welche durch Verschmelzung altorientalischen Aberglaubens mit hellenistischer Bildung und Theokrasie sowohl dem Volke als den Gebildeten willkommen waren, letzteren durch eine gewisse Tendenz zum Monotheismus und Pantheismus, welcher längst das Bekenntnis der Gebildeten war, dem Volke durch einen Aberglauben, welcher zugleich den Reiz des Ausländischen und des Geheimnisvollen hatte. Zuletzt wurde die Religion auf eine wahrhaft trostlose Weise zugleich verworren, geistlos und roh. Die Zahl der Götter und Gottesdienste hatte sich bei der Verschmelzung der verschiedensten Nationalsysteme des Heidentums zuletzt auf eine wahrhaft beängstigende Weise vermehrt, so dass man sich immer mehr zu einer Auswahl gewisser oberster Götter gedrängt fühlte, unter denen der alte Himmelsgott Jupiter und der Sonnengott noch immer ihren ersten Rang behaupteten, nur dass sie jetzt unter den verschiedensten, meistens ausländischen Formen angebetet wurden. Neben ihnen wurden vorzugsweise solche Götter verehrt, welche in dieser Zeit der allgemeinen Not und Angst Entsündigung und Heiligung versprachen. Selbst den widerwärtigsten Gebräuchen, den schwersten Bußübungen unterzog man sich gern, wo solche Verheißungen zum Gottesdienste einluden, wie dieses vorzüglich in den zahlreichen Mysterien und Geheimgottesdiensten der Fall war. Die öffentlichen Feste waren kaum noch Gottesdienst zu nennen. So waren sie mit Spektakel aller Art, der Mimen, der Gladiatoren, der pomphaften Aufzüge überladen. Die Gebildeten hielten sich meist zum Neuplatonismus, einer Philosophie von manchen erhabenen und tiefsinnigen Anschauungen, welche aber auch sehr mit Phantasterei und Aberglauben versetzt waren, bis sie bei dem allgemeinen Untergange des Heidentums zuletzt ganz zu einer Scholastik desselben, das heißt zur Theorie des Polytheismus, der Idololatrie und der Magie geworden war. Kurz, es handelte sich jetzt nicht mehr um den Verfall der römischen Staatsreligion, sondern um den des antiken Heidentums überhaupt, welches in Rom seine letzte Zuflucht gefunden hatte und sich dort auch bekanntlich am längsten behauptet hat.